Ich hoffe, ihr habt alle frohe Ostern. Hey, wir haben Grund, um fröhlich zu sein. Und wisst ihr, rechtzeitig zur Osterzeit kam der Tage eine neue Studie raus, die für mich ehrlich gesagt ganz überraschend repräsentativ herausgefunden hat, dass, Achtung, 28% der Deutschen an die leibhaftige Auferstehung Jesu glauben. Hättet ihr das gedacht? Wer von euch glaubt, dass Jesus lebt? Guck mal, mehr als 28% auf den ersten Moment. Aber so im Alltag hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mehr als jeder Vierte, den ich auf der Straße fragen würde, glaubst du, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, zu mir sagen würde, ja, das glaube ich. Und wisst ihr, da drängt sich mir doch die Frage auf, wenn du sagst, du glaubst das, na und? Was für einen Unterschied macht das?
Ja.
Macht schon einen Unterschied, oder? Also ich finde, das sollte einen Unterschied machen. Weil wenn das keinen Unterschied macht, wofür dann? So, also wir sagen das eine, wir glauben das andere, wir bewegen wiederum was noch was anderes. Ich finde es schräg, aber es ist nicht so neu. Das gibt's schon immer und ich möchte euch heute in der Passage aus der Bibel mit reinnehmen und habe es praktischerweise so gemacht, dass ihr alle auf euren Plätzen den heutigen Predigttext vorlegen habt. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen oder ich lese es einfach vor. Eine Passage aus dem Johannesevangelium 20, die Verse 1 bis 9. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Das ist übrigens eine verschlüsselte Art, wie Johannes von sich selbst spricht. Ganz demütig. Der andere Jünger, den Jesus besonders liebte. Und die zwei reagieren ziemlich krass, denn hier steht, nachdem sie sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben, sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los. Maria sagt, und es ist ready, steady, go. Und die gehen ab wie Schnitzel. Und jetzt, die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster da. Finde ich auch schön. Er sagt nicht, ich meine, ich war ja schneller. Sondern er sagt, der andere überholte ihn. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, so ich sehe es vor mir, wie es ihn ärgert, dass der Johannes schneller ist. Und er rennt hin und direkt rein in die Grabkammer, checkt alles aus, sieht alles. Denn Simon ging hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Binden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von dem Tod auferstehen musste. So, ihr Kids, wer von euch hat gerade Ferien? Gut, dann dürft ihr jetzt weghören, okay? Das, was ich jetzt sage, ist nicht für euch, die ihr Ferien habt, nur für die Erwachsenen. Ich gebe euch nämlich eine freiwillige Hausaufgabe mit. Und so, wer von euch wissen möchte, wie sich das verhielt, geht bei mir gerade nicht weiter. Wärst du so lieb, mir eins weiter zu klicken, bitte. Der darf gerne Jesaja 42, 13 und 14 und Jesaja 53, 1 bis 12 nachlesen. Da steht nämlich genau diese Prophetie, wo angekündigt wird, dass Jesus vom Tod auferstehen wird und wie das alles vonstatten gehen wird. Passt aber jetzt heute in den Vormittag von der Länge her einfach nicht rein, denn wir wollen uns ja kurz halten, damit ihr alle auch zum leckeren Mittagessen noch kommt. Habe ich Respekt vor, ich möchte übrigens auch was essen, by the way. Macht mir gern die nächste Folie. Ich finde interessant, dieses Statement zu sehen, Läufer bleibt vor dem Ziel stehen. Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Wenn du wohin willst, dann rennst du und du bleibst doch nicht kurz vorher stehen. Du gehst doch drüber. Ich möchte euch das mal versinnbildlichen. Ihr Kinder, ich brauche jetzt jemanden, der A, mutig ist, B, gut rennen kann und C, Süßigkeiten mag. Auf wen trifft das von euch zu? Wir stehen sogar auf. Weißt du was? Ich nehme jetzt dich, du hast als erstes gestreckt. Das ist immer unfair, wen? Pass auf, du musst mir jetzt helfen. Gib mir deinen Namen mal. Wie heißt du?
Elisa.
Elisa, wir machen Folgendes. Ich habe hier einen, wie ihr alle sehen könnt, Schokoladenhasen. Nein. Passend zu Ostern.
Nein.
Wir machen das wie folgt. Du kannst den dir von mir abholen, aber nicht direkt so, sondern du müsstest einmal da vorrennen, hintenrum, da außenrum, hierher und dann kannst du dir den schnappen. Und wir feuern dich an. Elisa! 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 Oh! Halt! Stopp! 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 Und natürlich musst du jetzt stehen bleiben und den nicht nehmen, richtig? Das ist doch unfair, oder? Was willst du mit dem Ding machen? Besser kann man es nicht skripten. Elisa, großartig. Ein Riesenapplaus. Wow. Wow, 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 wow. Leute, es ist doch klar. Natürlich rennst du und willst das dann auch haben. Du bleibst nicht vorher stehen. Dankeschön. Ihr müsstet den entsetzten Blick auf Elisas Gesicht gesehen haben, als ich gerade sagte, stopp. Die dachte sich, Moment, das war nicht der Deal. Natürlich rennst du und willst es haben. Der Philipp hat letzte Woche ein sehr cooles Statement im Rahmen seiner Predigt hier gemacht. Er sagte, man kann Jesu Hilfe empfangen und trotzdem an Jesus vorbeileben. Man kann die Gabe nehmen und doch die Begegnung verpassen. Du kannst sagen, ich glaube an Ostern und glaube, dass Jesus lebt, wie offensichtlich 28% der Deutschen. Und ich frage dich, und was macht das dann mit dir? Und was macht das für einen Unterschied? Denn wenn es keinen macht, du rennst nicht zu Jesu Grab und bleibst davor stehen. Du gehst rein, denn um was geht es? Hat Philipp so großartig gesagt letzte Woche. Es geht um Begegnung. Es geht darum, dass sie sich den Hasen, der verdächtig nach einem Weihnachtsmann aussieht, schnappt und im Idealfall reinbeißt und ihn isst. Und davor hoffentlich die Alufolie wegmacht, weil unsere Backenzähne werden es uns danken. Leute, es ist so klar, dass wir zu Jesus reingehen. Es ist so klar, dass wir sagen, wir wollen Begegnung mit ihm haben. Und trotzdem machen so viele von uns nicht. Wir bleiben religiös und sagen, doch, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Und ich frage dich, ja, und wenn es keinen Unterschied macht? Was glaubst du dann? Könnte es sein, dass es um Begegnung geht? Wisst ihr, wenn wir die Bibel anschauen, die großen Männer und Frauen der Bibel und eigentlich auch die von uns, die begeistert von Jesus sind, hatten in irgendeiner Form eine Begegnung mit ihm. Und die macht den Unterschied. Das, was wir ergreifen für unser Leben, das macht den Unterschied. Maria Magdalena, die hatte, nachdem die Jünger das Wettrennen gemacht haben, noch für sich eine eigene Geschichte. Und die hatte was mit einer Begegnung zu tun. Ich lese den Rest jetzt nicht vor, aber er ist auf dem Text, den ihr auf euren Plätzen habt, mit drauf. Maria bleibt da. Die Jünger sind weg, glauben, sind begeistert. Und Maria sitzt am Grab, ist völlig zerstört. Völlig durch, heult. Plötzlich erscheinen da an dem Grab auf dem Stein zwei Männer, hell, strahlend und fragen, Maria, warum? Oder Maria sagten sie nicht, aber warum weinst du? Was wird sie wohl sagen? Sie sagt, sie haben meinen Herrn fortgebracht und keiner kann mir sagen, wo sie ihn hinhaben. Und plötzlich kommt eine dritte Person dazu, steht vor ihr und sie denkt, es wäre der Gärtner und merkt nicht, dass es Jesus ist. Leute, wir wundern uns vielleicht zu wenig darüber, warum sie ihn für den Gärtner hält. Ich kann ja nur Theorien bringen, aber könnte es sein, dass ihre Enttäuschung und ihr Schmerz so groß waren, dass sie ihn gar nicht mehr erkennen konnte? Weil der Realismus sie so runtergezogen hat. Und das haben wir doch auch oft im Leben, oder? Erlebnisse im Leben, die sind so stark realistisch, die bringen uns ad hoc auf den Boden der Tatsachen zurück. Und da bleibt kein Raum für Glaube übrig. Und die logische Kombination für sie ist, das muss der Gärtner sein. Wenn einer weiß, wo sie Jesus hinhaben, dann weiß es der Gärtner. Und sie sagt, weil sie meinen Herrn fortgenommen haben, kannst du mir sagen, wo er ist? Und Jesus sagt zu ihr nur ein Wort und das verändert alles. Wisst ihr, welches Wort das war? Wisst ihr, Kinder, was Jesus zu ihr sagte? Weißt du's? Ich bin's, wäre gut gewesen. Nee, er sagte was überraschend anderes. Im Prinzip sagte er, du bist's. Oder vielmehr sagte er, ich kenne dich. Denn er sagte, Maria. Er hat nur ihren Namen genannt. Maria. Und alles hat sich verändert. Sie hat sofort erkannt, dass es Jesus ist. Leute, ganz ehrlich, dass Gott dich beim Namen kennt, ist der Gamechanger. Ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen. Ich habe viel Gutes mitgekriegt. Aber der große Wendepunkt war für mich, als ich merkte, dieser Gott kennt mich beim Namen. Er kennt mich persönlich. Das hat den Unterschied gemacht. Peter. Wow. Er kennt mich beim Namen. Und Maria erkennt alles und sie glaubt. Es geht um Begegnung. Es geht darum, dass dieser Glaube an den Auferstandenen etwas mit dir macht. Jesus sagt von sich, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und jetzt wird's richtig gut. Und mit ihm essen und er mit mir. Was passiert beim Essen? Da entsteht Gemeinschaft. Bei einem guten Essen, da entsteht Miteinander. Bei einem guten Essen, da entsteht Wir. Bei einem guten Essen vergisst du die Zeit. Bei einem guten Essen gibt es noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich finde es so schön, dass das da steht. Es geht nicht nur um eine religiöse Erfahrung. Es geht um eine Begegnung, die tiefe Gemeinschaft ausdrückt. Die Frage ist, machst du die Türe auf? So, wir hatten in dem Bild gerade hineingehen zu ihm. Es ist irgendwie aber auch ein Lassen wie ihn hinein zu mir. Wisst ihr, ja, wir kommen vom Karfreitag her. Wir kommen von dem Schatten, von der schlimmen Überraschung, von dem massiven Holz. Das hatte nichts Romantisches. Von dem Tod Jesu. Von dem es ist vorbei. Über Jesu. Es ist vollbracht. Über, es gab diesen Vorhang, der im Tempel, den Raum der normalen Priester vor dem sogenannten Allerheiligsten trennte. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott selbst war, wo die Bundeslade stand. Und nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr hinein. Die Legende sagt, man band ihm ein Seil an das Bein, dass wenn er, weil er unwürdig ist, dort tot zusammenbricht, man wenigstens seine Leiche rausziehen kann. Perfekte Geschichte für Kinder. Fällt mir gerade auf. Die Pointe ist. Tja. The damage is done. Der Punkt ist, dass als Jesus stirbt am Kreuz, genau dieser Vorhang, der eine Sicherheitsvorrichtung war, von oben nach unten zerreißt. Gott zerreißt diesen Vorhang und macht den Zugang frei. Stellt euch das Entsetzen dieser Priester vor. Plötzlich ist der Weg frei, sie verbergen ihren Blick, sie haben Angst, vielleicht müssen sie sterben, aber nein, der Zugang ist dauerhaft frei. Wir können, wie wir sind, immer zu Gott kommen durch Jesus. Im Prinzip ist Jesus selbst so etwas wie ein goldener VIP-Pass. Wie ein, du darfst rein und darfst überall hin. Wie ein, wenn du das hast, hält dich niemand auf. Wisst ihr, früher, als ich in der Musik tätig war, hatte ich das bei großen Konzerten, dass da die Türsteher standen. Die hatten meistens ein breites Kreuz. Und die checkten ab, ob du überhaupt würdig bist, rein zu dürfen. Und wenn du keinen Pass hattest, keinen Backstage-Pass, war es kein Reinkommen. Es gibt ein Missverständnis über Engel. Die zeitgenössische Kunst tut, glaube ich, Engeln mit der Nackt-Baby-Darstellung und Flügeln, die die Physik unmöglich so halten könnte. Kein Gefallen. Ich glaube, Engel sind echte Brecher. Das sind so Typen mit breitem Kreuz. Und wenn die sagen, du kommst hier nicht rein, dann diskutierst du nicht, dann gehst du. Und jetzt stehe ich da als jemand, der bisher nie rein durfte und sag, ah, guck mal, ich hab... All Area Access. Ich darf da rein. Das hier ist Jesus. Jesus ist mein Backstage-Pass. Jesus erlaubt mir, rein zu dürfen. Und die Engel, die wollen gar nichts mehr hören. Die sehen das Ding an mir und sagen, passt. Und wisst ihr, was Tolles? Beim nächsten Mal, wo ich hinkomme, sagen die, ah, den kennen wir, das ist Peter, der darf hier rein. Der Name macht einen Unterschied und es ist der Name Jesus, der den Unterschied macht. Jesus selbst bezeichnet sich im Prinzip als diesen Vorhang, der zerrissen ist. Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt sein Körper und macht diesen Vorhang durch und damit durchlässig. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Es geht schon wieder ums Essen. Und dann legt er direkt danach, und das ist jetzt wirklich das Bild dieses VIP-Passes Gesundheit. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Hier, da ist die Freimütigkeit zum Eintritt, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Und dieser Vorhang ist sein Fleisch. Genau das meint es. Jetzt ist die Frage, nimmst du diesen Backstage-Pass? Denn was Jesus nicht macht, ist, dass er ihn dir aufzwingt. Aber wisst ihr, was auch nichts bringt? Manu, wenn du sagst, ja, ich glaube an den Backstage-Pass. Und ich habe gesehen, der Peter hat einen. Wenn der Manu zu den Brechern geht an der Türe und sagt, ich würde auch gern rein, weil der Peter hat da diesen Backstage-Pass und ich weiß, den gibt's. Dann sagen die, ja, das stimmt, den gibt's. Und den Peter kennen wir auch. Und du machst, dass du wegkommst. Es sei denn, er schnappt sich diesen kostenlosen Backstage-Pass und sagt, ich nehme den an. Ich ziehe den an, ich ziehe Jesus an und darf jetzt hineinkommen. Das Angebot ist da, aber Gott ist so Gentleman, dass er uns nicht dazu zwingt, sondern sagt, nimm, wenn du möchtest und komm. Die Frage ist, nehme ich die Hand Gottes, die er mir hingibt? Bin ich bereit, sie zu nehmen? War Elisa bereit, den Nikolaus zu nehmen? Oh, du warst, oh ja. Wir haben es gesehen, offensichtlich, du warst nicht nur bereit, du warst nicht mehr bereit, länger zu warten. Und der blöde Peter, der hält den mir hin und sagt, stopp, spinnt der eigentlich? Voll schön ist, vor lauter Lust darauf, war sie im Rennen und es hätte man nicht besser machen können, als wie du ihn geschnappt hast, war traumhaft. Großartig. Elisa, du wirst uns heute als Erinnerung mitgehen in den Tag. So macht man's. Was machst du? Nimmst du die Hand? Sie ist da, nur nimmst du sie? Oder sagst du nein? Ihr alle kennt diese Filmszenen, wo jemand am Abrutschen ist und jemand anderes bietet die Hand da. So, ich glaube, am Ende von Indiana Jones 3 und der letzte Kreuzzug heißt sie sogar Elisa. Und Indy muss sich entscheiden, oder sie muss sich entscheiden, nimmt sie Indianas Hand oder rutscht sie ab. Es ist immer die Frage, nehme ich die Hand, dann trägt es mich. Was machst du? Warum ist Ostern das größte Fest? Ich glaube, weil Ostern das Finale ist und wir immer das Finale lieben. Der Abschluss ist doch das Beste. Ich meine ganz ehrlich, wer guckt denn Herr der Ringe 1 und 2 und lässt dann die Rückkehr des Königs weg? Wer guckt denn die ganzen Marvel-Filme und lässt dann Endgame weg? Wir machen das Ding voll. Wir gucken die ganze Sache, weil wir sagen, das Finale ist das. Und ja, Helms Klamm war schon großartig, aber ich will die Endschlacht. Und ich weiß, wer gewinnt. Ostern ist das große Finale Gottes. Gehst du mit rein und nimmst das Finale für dich? Das ist die Frage. Nochmal die Aussage von Philipp letzten Sonntag. Du kannst Jesu Hilfe empfangen und trotzdem an Jesus vorbeileben. Wisst ihr, noch nicht mal jeder, der von Jesus geheilt wurde, hat dann mit ihm gelebt. Das Wunder war trotzdem da. Aber es hat das Leben außer dem Gesundwerden nichts verändert. Man kann die Gabe nehmen und doch die Begegnung verpassen. Ihr Worshipper dürft ganz schön hochkommen. Jesus lebt. Die Frage ist, was machst du damit? Glaubst du wie jeder Vierte einfach, dass es ein Fakt ist? Oder nimmst du den goldenen VIP-Pass? Und sagst, ich bleib nicht länger vor der Ziellinie stehen. Ich lade dich ein, bleib nicht kurz vor dem Ziel stehen, sondern geh rein und habe Begegnung. Nimmst du für dich an, was Jesus am Kreuz getan hat und im Grab durch sein Aufstehen vollendet hat? Und bist du bereit, steile Aussage, zu hören, wie er deinen Namen nennt? Wie er dein Maria ausspricht. Wie er sagt, ich sehe dich. Ich liebe dich. Kommst du zu mir hinein? Wisst ihr, das Kreuz sind die ausgebreiteten Arme Jesu. Der ruft, komm zu mir. Und die Entscheidung liegt bei dir. Ich möchte es auch uns zusprechen, die wir schon lange dabei sind. Ihr vielen, die ihr heute gestreckt habt und gesagt habt, ja, ich glaube. Ich erinnere dich dran. Ja, du glaubst. Das ist gut, denn es macht einen Unterschied. Jeden Tag macht es einen Unterschied. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und das verändert für mich tatsächlich jeden Tag alles. Danke, Jesus. Es ist eine Einladung hier im Raum. Die Einladung, es zu schnappen und herzhaft hineinzubeißen und das Mahl mit ihm zu essen. Komm, Jesus, lass uns an diesem Tag ganz neu oder auch erstmalig erkennen, was du für uns hast. Brich du durch mit deiner Wahrheit und lass uns Begegnung mit dir haben, Beziehung, die Wiederherstellung von dem, was du von Anfang an gedacht hattest, Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte Segen über dir aussprechen, hier im Raum. Ich möchte Segen über dir aussprechen, wenn du es über YouTube schaust. Ich möchte Segen über dir aussprechen, wenn du es auf Spotify im Podcast hörst. Komm und nimm diese Hand. Sie ist da. Und wenn du magst, kannst du diesen Pass haben. Nur bleib nicht vor der Ziellinie stehen.